Vater unser im Himmel.
Ja.
Unterbrich mich nicht, ich bete.
Aber du hast mich doch angesprochen.
Ich? Dich? Angesprochen? Nein, eigentlich nicht. Das betet man halt so. Vater unser im Himmel.
Da schon wieder. Du rufst mich an, um ein Gespräch mit mir zu beginnen, oder? Also worum geht's?
Geheiligt werde dein Name.
Meinst du das ernst?
Was soll ich ernst meinen?
Ob du meinen Namen wirklich heiligen willst, was bedeutet denn das?
Es bedeutet, ich weiß nicht, was es bedeutet. Meine Güte, woher soll ich das denn wissen?
Das heißt, dass du mich ehren willst, dass ich dir sehr viel bedeute und dass dir darum auch mein Name wertvoll ist.
Aha, okay, ich verstehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Tust du etwas dafür?
Natürlich, dass dein Wille geschieht. Ich bin doch auch für den Frieden und gegen die Umweltverschmutzung.
Nur mit Worten wir alle, ist das nicht ein bisschen wenig, wenn es wirklich anders werden soll in eurer Welt?
Bin ich der liebe Gott? Du sollst etwas dafür tun, dass dein Reich kommt.
Das tue ich auch. Zum Beispiel unterbreche ich dich bei deinem Gebet. Ich will dir nämlich sagen, dass du erst dein eigenes Leben in Ordnung bringen musst, wenn du dich wirklich dafür einsetzen willst, dass mein Reich kommt. Ich will dir dabei helfen.
Wie meinst du das? Was ist denn bei mir nicht in Ordnung?
Du denkst meistens zuerst an dich. Ich möchte, dass du lernst, nicht nur dich selbst zu sehen, sondern dass du deine Nächsten genauso liebst wie dich selbst. Ich möchte, dass die Angewohnheiten verschwinden, mit denen du anderen auf die Nerven gehst und dass du anderen Menschen hilfst. Denn was du ihnen Gutes tust, das tust du für mich.
Schon gut, schon gut. So genau wollte ich das eigentlich gar nicht wissen.
Entschuldige, ich dachte, du betest wirklich darum, dass meine Herrschaft kommt und mein Wille geschieht. Das fängt nämlich ganz persönlich bei dem an, der darum bittet. Erst wenn du dasselbe willst wie ich, kannst du ein Botschafter meines Reiches sein.
Ich glaube, darüber muss ich erst mal nachdenken. Kann ich jetzt weiterbeten? Unser tägliches Brot gib uns heute.
Du hast Übergewicht. Du solltest mal an die Millionen Menschen in dieser Welt denken, die hungern müssen, und solltest etwas dafür tun, dass sie auch ihr tägliches Brot bekommen.
Aber das tue ich doch. Ich habe letztens erst 1 Euro in den Klingelbeutel geworfen.
Alle Achtung. Wie viel gibst du eigentlich so für Süßigkeiten aus?
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und Heinz?
Hey, jetzt fang nicht von dem an, ja? Du weißt ganz genau, was er mir angetan hat. Er hat mich bloßgestellt, indem er in der Gemeinde Dinge weitergegeben hat, die ich ihm im Vertrauen erzählt habe.
Und ich weiß, wenn ich dich unterbrechen darf. Und dein Gebet?
Das meine ich nicht so.
Du bist wenigstens ehrlich. Macht dir das eigentlich Spaß, mit so viel Bitterkeit und Abneigung im Bauch herumzulaufen?
Nein, es macht mich krank.
Ich will dich heilen. Vergib Heinz und ich vergebe dir. Es ist nicht leicht, aber es wird dir Frieden ins Herz bringen.
Ich weiß nicht, ob ich mich dazu überwinden kann.
Ich helfe dir.
Weißt du, ich frage mich schon, wie du das eigentlich machst, dass du alle Menschen so liebst. Also ich glaube, wenn ich du wäre, ich würde alle Menschen hops gehen lassen, so wie die sich immer benehmen. Ich glaube, das mit der Vergebung ist wirklich keine einfache Sache.
Ich merke, dass du anfängst, die Dinge in einem anderen Licht zu sehen. Das ist gut.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Nichts lieber als das. Meide bitte Personensituationen, durch die du versucht wirst.
Wie meinst du das denn jetzt?
Du kennst doch deine schwachen Punkte. Unverbindlichkeit, Angeberei, Aggression, Umgang mit Geld, Sexualität. Gib dem Versucher keine Chance.
Ich glaube, das ist das schwerste Vaterunser, das ich je gebetet habe. Aber es hat zum ersten Mal was mit meinem alltäglichen Leben zu tun.
Schön, wir kommen vorwärts. Bete ruhig zu Ende.
Denn dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weißt du, was ich herrlich finde? Wenn Menschen wie du anfangen, mich wirklich ernst zu nehmen. wenn sie aufrichtig beten und dann das tun, was mein Wille ist. Und ich sage dir, wenn du das tust, dann wirst du merken, dass dich das letztlich selbst glücklich macht. Also denn, bleib dabei.
Ein ganz klassisches Beispiel für Kommunikationsschwierigkeiten. Ich habe Romy, meine Frau, während des Studiums in Wiedenest kennengelernt. Ein guter Ort, jemanden kennenzulernen. Es heißt auch Wiedenest, das Liebesnest. Und wir hatten das Privileg, dass einer unserer Lehrer uns am Anfang unserer Beziehung begleitet hat. Wir haben uns gut verstanden, wir haben ihm vertraut. Und er wurde für uns so etwas wie ein väterlicher Freund. Und gerade am Anfang unserer Beziehung war das für uns total wertvoll, weil wir viel von ihm über Ehe, über Beziehung lernen durften. Und bei einer unserer Begegnungen mit ihm gab er uns folgenden Rat mit. Er sagte sinngemäß, das Wichtigste in der Beziehung ist Reden, Reden und nochmal Reden. Bleibt im Gespräch. Das ist das Geheimnis einer guten, einer harmonischen Beziehung. Und wir haben das gerade schon von dir, Sabine, gehört, die du das ja auch sagst, aus deiner langjährigen Erfahrung. Ich weiß nicht, wie du das erlebst in deiner Beziehung, aber ich finde, es ist ein sehr weiser Rat. Und ich erinnere mich immer wieder daran, insbesondere dann, wenn es bei uns in der Kommunikation gerade mal nicht so gut läuft. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr stelle ich fest, es stimmt. Das Herzstück einer gesunden, einer guten Ehe ist der Dialog, das Gespräch von Herz zu Herz. Wenn man ganz beieinander ist, wenn unsere Frequenzen richtig aufeinander abgestimmt und eingestellt sind, wenn wir auf einer Wellenlänge sind, und dann versteht man sich auch schon mal ohne Worte. Kommunizieren ist nicht nur reden, kommunizieren ist viel, viel mehr. Ein Kommunikationsforscher sagte, dass die nonverbale Kommunikation, ja, Gestik, Mimik, Körpersprache, die Augen 80% unseres Gesprächs, unserer Kommunikation ausmachen. Also kurzum, er gab uns diesen Rat mit, bleibt im Gespräch. Denn das Herzstück einer gesunden, einer guten Ehe ist die Kommunikation, wenn die Herzen miteinander verbunden sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in deinen Beziehungen. Ich finde, das ist ein sehr hohes Ideal, ganz ehrlich. Die Realität sieht ganz oft anders aus. Da gibt es Missverständnisse, die Frequenzen stimmen nicht immer. Plötzlich versteht man sich nicht mehr. Oder man ist vielleicht nicht ganz bei der Sache, weil irgendwie die Hektik des Alltags einen so beschäftigt, dass man nicht wirklich auf den Partner konzentriert ist. Und statt miteinander zu reden, führt man vielleicht eher so wechselseitige Monologe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus Gesprächen. Mir fällt es immer wieder auf, dass ich etwas sage und mein Gegenüber sagt mir was völlig anderes, was gar nicht irgendwie zu dem passt, was ich gerade gesagt habe. Wechselseitige Monologe, das ist kein Dialog. Vielleicht führen wir sogar Selbstgespräche in der Beziehung, weil der andere schon gar nicht mehr zuhört. Kennt ihr den hier? Er, Bertha, sie, ja. Das Ei ist hart. Das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viele Eier sind gar nicht so gesund. Ich meine, wie lange diese Eier gekocht haben. Du willst es doch immer 4,5 Minuten haben. Das weiß ich. Ja, was fragst du dann? Weil dieses Ei nicht 4,5 Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen 4,5 Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart, mal zu weich? Ich weiß es nicht, ich bin kein Huhn. Ach. Und woher weißt du dann, dass das Ei gut ist? Ich nehme es ja nach 4,5 Minuten heraus. Nach der Uhr oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl? Wie? Du hast es im Gefühl. Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist. Aber es ist hart. Ja, vielleicht stimmt da was mit meinem Gefühl nicht. Mit meinem Gefühl was nicht? Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mache die Wäsche, bringe deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern rum und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ja. Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es eben nur zufällig genau nach 4,5 Minuten. Und so weiter und so fort. Wer hat's erkannt? Loriot, ganz genau, das Frühstücksei. Und ich fand, das ist so ein tolles Beispiel dafür, wie man sich missverstehen kann, wie man aneinander vorbeireden kann, wie man nicht wirklich einen Dialog führt, sondern wie man eigentlich große Kommunikationsschwierigkeiten hat. Und wir sehen, mit Kommunikation ist das so eine Sache. Da gibt es Tücken, da gibt es Fettnäpfchen und die Ehe ist nur ein Beispiel. Am Ende betrifft es alle unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Überall da, wo wir auf Menschen treffen, gibt es Missverständnisse. Da passieren Kommunikationspannen, auch hier natürlich bei uns in der Gemeinde. Und selbst wenn man die hohe Kunst des Kommunizierens, das Einmaleins, perfekt beherrscht, man wird nicht immer alle Pannen vermeiden können, aber man kann lernen, es besser zu machen, besser zu kommunizieren. Und genau darum geht es heute in der Predigt, in der aktuellen Predigtreihe Du bist, was du liebst, geht es heute ums Kommunizieren lernen. Aber du hast es schon gesagt, Sabine, es geht hier nicht um die Kommunikation zwischen Menschen. Es geht um eine andere Kommunikation, um eine andere Ebene, nämlich über das Gespräch mit Gott, über das Gebet. Und wir haben gerade in diesem Beispiel ganz schön gesehen, dass es auch im Gebet Kommunikationsschwierigkeiten geben kann. Ja, da betet jemand zu Gott, so aus ganz reiner Gewohnheit und ist plötzlich total überrascht, dass Gott antwortet: Unterbrich mich nicht, Gott, ich bete. Und ich weiß nicht, wie es dir damit ergangen ist, als du das Stück gesehen hast, aber ich bin ganz ehrlich, ich finde mich da auch wieder. Wie viele Gebete in meinem Leben habe ich einfach so runtergesagt, runtergespult, weil ich das so gelernt habe, weil man das so macht. Und natürlich kann ich sagen, bei jedem einzelnen Gebet, es war ernst gemeint, aber am Ende war es vielleicht doch nur ein Selbstgespräch. Und vielleicht sehnst du dich nach diesen tiefen Gebetserfahrungen, nach diesem Gespräch mit Gott, ja, von Herz zu Herz, aber irgendwie dringt dein Gebet nicht zu Gott durch, zumindest fühlst du das irgendwie so. Und immer wieder hören wir in Predigten, wir reden darüber, wie wichtig das Gebet für unseren Glauben ist, für unsere Nachfolge ist, so wie der Dialog in der Ehe. Ja, das Gebet ist das Herzstück meiner Beziehung zu Gott, weil ich im Gebet immer wieder neu mein Herz ganz bewusst auf Gott richte. Und ich habe ja schon bei der letzten Predigt gesagt, worauf ich mein Herz richte, das liebe ich. Ich brauche das Gebet, um immer wieder neu mich auf Gott auszurichten. Ich brauche das Gebet, um mich immer wieder neu auf Gott zu besinnen, um ihn zu lieben. Von ganzem Herzen, mit allem, was mich ausmacht. Aber was ist, wenn das Gebet irgendwie nicht so funktioniert? Was ist, wenn es in meinem Gebetsleben Kommunikationsschwierigkeiten gibt? Und ich möchte dir mitgeben, beten will gelernt sein. Und das Tröstliche ist, ja, man kann beten lernen. Selbst wenn man vielleicht seit der Kindheit schon betet und irgendwie für sich deine Gewohnheit hat, ja, mit Gottes Hilfe können wir neu lernen zu kommunizieren, können wir neu lernen zu beten, unser Gebetsleben auf eine neue Ebene zu bringen. Jesus betet, wie so oft. Immer wieder zieht er sich zurück in die Einsamkeit, um mit seinem Vater zu reden. Das lesen wir an ganz vielen Stellen in der Bibel, auch jetzt. Und seine Jünger sind da etwas abseits und sie beobachten ihn dabei, wie Jesus dort alleine für sich ist mit seinem Vater und betet. Und nachdem Jesus fertig ist, kommt er zurück zu seinen Jüngern und einer der Jünger spricht ihn an und sagt, hör mal Jesus, wir haben dich beim Beten beobachtet, wir wollen auch so beten wie du. Würdest du uns zeigen, wie du betest? Bitte, Meister, lehre uns beten. Und ich bin bei der Vorbereitung darüber gestolpert, weil wenn man über diese Bitte nachdenkt, dann muss man eigentlich sagen, es ist eine sehr ungewöhnliche Bitte. Warum? Weil die Jünger doch wissen, wie man betet. Es sind jüdische Männer. Sie sind mit Beten aufgewachsen. Das Gebet ist das Herzstück des jüdischen Glaubens. Von ihrer Kindheit auf, mit der Muttermilch, haben sie gelernt zu beten. Im Elternhaus, in der Synagoge, im Religionsunterricht der damaligen Zeit. Sie wissen, was Beten ist und sie kennen viele Gebete auswendig. Aber bei Jesus sehen sie etwas, das haben sie vorher noch nicht gesehen. Jesus betet so anders, so frei, so unverkrampft, so unliturgisch, so irgendwie ganz ehrlich, intim. Jesus, wenn wir sehen, wie du betest, dann haben wir den Eindruck, wir beten nicht ganz richtig. Lehre uns beten. Und stell dir einmal vor, du betest und jemand hört es und nach dem Gebet spricht er dich an. Hör mal, du, mir ist aufgefallen, du betest nicht ganz richtig. Darf ich dir ein paar Tipps zum Gebet geben? Ich zeige dir, wie man richtig betet. Hallo? Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber mich würde das angreifen. Das würde mich beleidigen. Geht's noch? Wie kannst du mein Gebet kritisieren? Ganz ehrlich, wie unverschämt ist das denn? Beim Gebet gibt es doch kein richtig oder falsch, oder? Es ist doch am Ende egal, wie ich bete. Gott versteht mich doch, oder? Ja, es stimmt. Das dürfen wir uns auch zusprechen lassen. Gott kennt unser Herz, Gott kennt unsere Wünsche, bevor wir sie aussprechen. Das Problem liegt auch nicht bei Gott. Das Problem liegt bei uns. Gott empfängt alle Frequenzen. Er empfängt alle Gebete, egal wie sie gesprochen wurde. Das ist für ihn kein Problem. Das Problem ist, wenn meine Frequenz nicht wirklich auf Gott eingestellt ist. Dann muss ich mich nicht wundern, wenn meine Kommunikation mit ihm vielleicht hier und da gestört ist. Vielleicht ist sie gar nicht vorhanden. Und ich möchte hier im Saal niemanden angreifen. Ich möchte niemanden beleidigen, niemanden kritisieren für sein Gebetsleben. Aber ich möchte dich einladen, dein eigenes Gebetsleben auf den Prüfstand zu stellen. Ist deine Frequenz auf Gott richtig eingestellt? Oder hast du vielleicht den Eindruck, du führst beim Beten Selbstgespräche. Und vielleicht geht's dir wie den Jüngern. Vielleicht kommst du aus frommen Kreisen. Seit der Kindheit hast du gelernt, wie man betet. Du kennst viele Gebete auswendig. Und trotzdem ist es irgendwie frustrierend, wenn die Gebete irgendwie nur bis an die Decke reichen und nicht weitergehen. Und ihr Lieben, ich glaube, es geht vielen Christen so, wenn ich so mit anderen rede mit über ihr Glaubensleben, über ihre Gebetspraxis, dann erlebe ich sehr viel Not und ich erlebe das bei mir selber. Und viele haben vielleicht frustriert aufgehört zu beten, weil sie nicht wissen sollen, wie sie beten können. Ich weiß nicht, wie es dir mit deinem Gebetsleben geht, aber die Jünger merken hier beim Anblick Jesu, irgendetwas läuft bei uns nicht richtig. Und sie bitten ihn, Herr, lehre uns beten. Ihr Lieben, beten will gelernt sein. Es ist noch nie ein Gebetsmeister vom Himmel gefallen. Beten ist ein Lernprozess, so wie man schwimmen lernt oder Fahrradfahren lernt. So wie man kommunizieren lernt in der Ehe. Auch der eheliche Dialog ist am Anfang nicht perfekt. Man muss daran arbeiten, man muss daran investieren und man muss es lernen, wie man miteinander spricht. Und genau dasselbe gilt für unser Gebetsleben. Sonst würden die Jünger das hier nicht so fragen. Herr, lehre uns beten. Und Jesus lässt sich darauf ein und er zeigt seinen Jüngern, wie man betet. Und auch wir dürfen von Jesus lernen. Auch uns möchte er es beibringen. Und er sagt Folgendes zu seinen Jüngern, Matthäus 6, Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Und früher, zur Zeit Jesu, war es üblich, dass Menschen öffentlich gebetet haben. In der Synagoge, irgendwo draußen an der Straßenecke. Bei uns macht man das nicht mehr so. Zumindest habe ich noch keinen in Rheinbach gesehen, der sich da irgendwo an die Straßenecke stellt und mit erhobenen Händen laut betet, dass alle es sehen und hören können. Das gehört nicht so ganz zu unserem Kulturkreis. Natürlich kennen wir auch das öffentliche Gebet. Aber früher war das so üblich. Und wer heute nach Israel reist, der wird das heute noch sehen, an der Klagemauer, diese sehr inbrünstigen, diese sehr ernsthaften Gebete, ganz öffentlich. Und bitte nicht falsch verstehen, wenn Jesus das hier so sagt, dann meint er nicht das öffentliche Gebet, dann hat er nichts gegen das öffentliche Gebet, nichts gegen unsere Gebetsgemeinschaft, die wir erleben. Und er selbst hat ja immer wieder auch öffentlich gebetet. Aber was er sagt ist, das öffentliche Gebet, es birgt Gefahren, weil es zur Show verkommen kann. Wo es nicht mehr um Gott geht, sondern wo es um mich geht. Seht nur, ja, wie fromm ich bin. Seht nur, wie toll, wie kompliziert, wie ausschweifend ich beten kann. Und Jesus sagt hier, hört auf damit. Hört auf, euch mit euren Gebeten zu inszenieren. Das Gebet ist doch kein Theater, wo es am Ende Applaus gibt. Ja, wer sich so inszeniert, der hat seinen Lohn schon gehabt. Und das finde ich spannend, dass Jesus das hier sagt. Offenbar gibt es für das Gebet einen Lohn. Und wir kommen gleich dazu, was das bedeutet. Aber wer so betet, so öffentlich, um Ruhm, um Ehre, um was weiß ich zu empfangen, der hat seinen Lohn schon erhalten, nämlich den Applaus der Menschen. Und ganz ehrlich, den Applaus der Menschen will ich beim Gebet gar nicht haben. Aber das öffentliche Gebet birgt die Gefahr, dass meine Motivation nicht ganz die richtige ist. Dass ich nicht ganz bei Gott bin, sondern dass ich mich selbst vielleicht inszeniere. Und dann fährt Jesus hier fort und er sagt, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn du aber betest, und es gibt ja viele Gelegenheiten, bei denen wir beten, vor dem Essen, vor dem Schlafen, vor der Mathearbeit, im Hauskreis, in der Bahn, bei der Autofahrt, wenn wir krank sind, wenn wir eine Notlage haben, wenn das Bankkonto leer ist. Es gibt unzählige Möglichkeiten und Gelegenheiten zu beten. Und das alles ist völlig in Ordnung. Jederzeit dürfen wir zu Jesus kommen, dürfen wir unserem himmlischen Vater ansprechen. Aber Jesus sagt hier, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ deine Tür zu. Ihr habt gefragt, lehre uns beten und ich sage euch, wenn du betest, dann zieh dich in die Einsamkeit zurück. Es gibt viele Gelegenheiten zu beten, aber nutze vor allem diese Gebete in der Einsamkeit. Zieh dich zurück, wo auch immer, wo du alleine bist. Und ihr Lieben, ich lese hier aus dem, was Jesus als Beispielgebet präsentiert, was er den Jüngern mitgibt. Das ist nicht die Ausnahme, das ist die Regel. Wenn du betest, geh in die Einsamkeit, in dein Kämmerlein. Und dieser Gedanke fasziniert mich total. Wie oft bete ich natürlich am Tag, wenn ich unterwegs bin, irgendwie eine Notsituation habe. Aber wie wenig und wie selten kommt es vor, dass ich mich wirklich zurückziehe in mein Kämmerlein und mich abschotte und sage, das ist jetzt meine Zeit mit Gott. Wenn du Gott nahe kommen möchtest, wer seine Frequenz auf Gott ausrichten möchte, der zieht sich zurück in die Einsamkeit, so wie Jesus das dauernd gemacht hat. Blockiere dir feste Zeiten, wo du dich zurückziehst, wo du mit Gott alleine bist, wo dich keiner sieht, wo dich keiner stört, wo du keine Ablenkung hast, kein Smartphone, Fernseher oder irgendwelche anderen Störfrequenzen. Niemand plant ein Date auf einer Baustelle. Ich weiß nicht, oder vielleicht bist du die Ausnahme, weil du und dein Partner irgendwie Baustellen mögt oder so. Aber niemand plant ein Date auf der Baustelle, wo es laut ist, wo man sich zum Gespräch anschreien muss. Nein, in der Regel ziehe ich mich mit meiner Geliebten zurück. Irgendwo in die Einsamkeit, wo uns keiner sieht, wo uns keiner stört, wo wir alleine sind, wo wir ungestört sein können. Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und ihr Lieben, ich finde das so stark, was Jesus hier sagt. Dein Vater, der im Verborgenen ist und in das Verborgene sieht, du musst dich nicht an die Straßenecke stellen, um gesehen zu werden. Dein Vater sieht dich im Verborgenen, in der Einsamkeit, im stillen Kämmerlein, wo du ganz ungestört mit ihm zusammen sein kannst. Und ihr Lieben, dieser Gedanke, davon bin ich überzeugt, dieser Gedanke ist eigentlich schon Lohn genug. Es gibt nichts Größeres, als dass Gott mich kennt und sieht. Es gibt nichts Größeres, als dass Gott selbst sich für mich interessiert. Es gibt nichts Größeres, keinen größeren Lohn, als dass Gottes Herz für mich schlägt. Dein Vater sieht dich im Verborgenen und er sieht auch in dich hinein, das, was du vielleicht ganz tief verborgen hast. Und ich wünsche dir, dass du dir dieses Bild vor Augen einfach mal ausmalst und es tief in dich oder ins Herz rutschen lässt. Dein himmlischer Vater sieht dich im Verborgenen, er kennt dich, er weiß um dich, sein Herz schlägt für dich. Und ganz ehrlich, wenn ich das so höre, dann interessiert mich der Applaus der Menschen nicht. Und wenn ihr betet, wir lesen weiter, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern, wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Und früher gab es scheinbar heidnische Kreise, da war es irgendwie Brauch zu plappern. Und je mehr Worte ich gemacht habe im Gebet, desto mehr hat man geglaubt, ich ziehe Gott auf meine Seite. Je mehr ich mich bemühe, je mehr Worte ich mache, je mehr und fester ich glaube, je mehr Leidenschaft ich habe, je mehr Opfer ich bringe, vielleicht je mehr ich mich kasteie und je lauter ich werde, ich muss Gott nur lang genug in den Ohren liegen. Und ich sag's euch, ich werde nicht aufgeben, bis Gott sagt, okay, okay, du hast gewonnen. Dein Wille geschehe. Und Jesus sagt hier, Leute, hört auf so zu beten, so funktioniert Gebet nicht. Hört auf Gott zu manipulieren. Glaubt ihr wirklich, Gott lässt sich vor euren Karren spannen? Gott ist doch nicht euer Erfüllungsgehilfe. Wisst ihr eigentlich, mit wem ihr es zu tun habt? Ist euer Gott so klein, dass ihr glaubt, dass er sich von dir beeinflussen lässt? Gott ist Gott. Und überhaupt, willst du einen Gott, der sich manipulieren lässt? Und ganz ehrlich, ich bin so dankbar, dass Gott nicht alle meine Gebete erhört. Alle meinen Wünschen nachgeht. Und darum sollt ihr, wir lesen weiter, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Und jetzt kommt's. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Es braucht nicht viele Worte. Dein Vater kennt dich. Ihr braucht nicht laut werden. Ihr müsst nicht viele Worte verlieren. Ihr müsst euch nicht ständig wiederholen. Ihr müsst nicht betteln, feilscheln, ihn irgendwie manipulieren. Euer Vater weiß, was ihr braucht und wollt, bevor ihr ihn bittet. Lass es mal auf dich wirken. Euer Vater weiß, was ihr braucht und wollt, bevor ihr ihn bittet. Ganz ehrlich, warum soll ich dann noch beten? Hast du dich das schon mal gefragt? Wenn Gott doch sowieso weiß, was ich brauche und mich kennt, warum soll ich dann beten? Warum soll ich ihn informieren darüber, wie es mir geht und was ich mir wünsche, wenn er alles weiß? Das macht doch keinen Sinn, oder? Also warum soll ich dann beten? Und die Antwort finden wir, wenn wir weiterlesen im Vaterunser-Gebet, das Jesus jetzt hier im Anschluss seinen Jüngern mitgibt. Ein Beispielgebet, an dem wir uns orientieren können. Und er sagt, wenn ihr betet, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Ihr Lieben, das ist so anders wie, danke Gott für diesen Tag, kommen wir direkt zu meiner Shoppingliste. Unser Vater im Himmel, das ist persönlich, das ist vertraut, das ist intim. Gott ist nicht irgendwer, Gott ist mein Vater. Dein Name werde geheiligt. Du überragst alles. Nichts ist dir gleich. Nichts kann vor deiner Herrlichkeit bestehen. Ich beuge meine Knie vor dir und ich bete dich an. Ihr Lieben, das ist Gebet. Darum geht es im Gebet. Es ist keine Showveranstaltung. Es ist keine Informationsveranstaltung. Das Gebet ist Beziehungszeit mit dem Höchsten. Und Jesus sagt hier, wenn ihr betet, zieht euch zurück, seid ganz alleine mit eurem Vater und dann möchte ich, dass euch bewusst wird, mit wem ihr eigentlich sprecht. Und ich möchte, dass euch klar wird, wer Gott ist, wie groß er ist. Und ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, dass er der Schöpfer ist, dass er über allem steht, dass er dein Schöpfer ist. Ich möchte, dass du weißt und dich daran erinnerst, dieser Gott war vor dir da und dieser Gott wird noch da sein, wenn du schon nicht mehr da bist. Und dieser große, ewige Gott hat dich eingeladen, er hat mich eingeladen, ihn Vater zu nennen. Ihr Lieben, das steht immer am Anfang meines Gebets. So wie wir das hier bei Jesus lernen im Vater unser, ich richte meine Frequenz auf Gott. Am Anfang steht nur Gott. Am Anfang habe ich nur Gott vor Augen. Er wird mein Ein und Alles. Mein Fokus liegt nur auf ihm und nicht auf meiner Anliegenliste. Und ich mache mir am Anfang klar, mit wem rede ich da eigentlich? Das bedeutet es, seinen Fokus auf Gott zu richten oder seine Frequenz auf Gott einzustellen. Das steht am Anfang des Gebets. Wenn wir das überspringen, dann wird unser Gebet zu einem Selbstgespräch. Wenn wir uns nicht bewusst werden, mit wem reden wir eigentlich, dann wird unser Gebet zu einem Monolog, das ist klar. Wenn du in dein Kämmerlein gehst, dann schau zuerst auf Gott. Mach dir bewusst, wer Gott ist. Und dann geht Jesus weiter im Gebet und wir kommen zu einem Teil, den wir ganz gerne auch im Gebet überspringen. Und dabei sollten wir genau hier stehen bleiben und verharren. Dein Königreich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und jeder von uns, wenn wir ins Gebet gehen, dann bringen wir erstmal unser eigenes Königreich mit. In dem Königreich, wo wir regieren, wo wir Königinnen und Könige sind. Und da gibt es Dinge in meinem Königreich, die laufen gerade nicht gut. Und ich bete, Gott, bringe mein Königreich in Ordnung. Da gibt es vielleicht Menschen in meinem Königreich, die kapieren nicht, dass ich der König bin. Und ich bete, Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie verstehen, dass ich der König bin. Hilf ihnen zu verstehen, dass sie falsch liegen und dass ich richtig liege und dass ich eigentlich mit dir auf einer Wellenlänge liege und dass die Dinge, wie ich sie sehe, dass du sie genauso siehst. Ich weiß nicht, wie es dir geht im Gebet, aber wir bringen unser eigenes Königreich mit, wenn wir vor Gott treten. Und Jesus sagt, stopp, halt. Bevor wir zu deinem Königreich kommen, wo wir normalerweise mit unseren Gebeten sehr, sehr schnell hingehen, hast du dich dem Königreich Gottes unterordnet? Hast du im Gebet Gott erlaubt, dein König zu sein, und zwar in allen Bereichen deines Lebens? Dein Königreich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und egal, was in meinem Königreich passiert, Gott, dein Königreich komme. Dein Wille geschehe. Mein Gebet dient nicht dazu, Gott auf meine Seite zu ziehen, damit mein Wille erfüllt wird. Mein Gebet dient dazu, dass ich mich Gott unterordne und dass er mich auf seine Seite zieht, damit sein Königreich kommt und damit sein Wille geschehe. Und ihr Lieben, wenn wir das im Gebet überspringen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir so wenig von Gottes Königreich und seinem Willen in unserem Leben sehen. Und dass wir nicht wirklich es schaffen, mit Gott einen Herzschlag zu entwickeln, weil wir seinen Willen einfach so übergehen. Dein Wille geschehe ist das Herzstück des Gebets. Meine Beziehung zu Gott steht und fällt mit meiner Bereitschaft, mein Leben unter Gott unterzuordnen, mein Leben in seine Hand zu legen. Und wenn ich nicht bereit bin, meinen Willen aufzugeben und seinen anzunehmen, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es Kommunikationsschwierigkeiten gibt. Und weil wir genau das so oft vergessen im Alltag, mir geht das so, ganz schnell entthrone ich Gott und setze mich selbst wieder auf den Thron meines Königsreichs. Und genau deshalb brauchen wir diese festen Zeiten in der Einsamkeit, wo wir uns zurückziehen und wo wir Gott wieder entthronisieren und sagen, dein Wille geschehe, dein Königreich komme. Um es uns immer wieder neu bewusst zu machen. Ihr Lieben, das ist Beten. Am Anfang steht, sich voll und ganz auf Gott auszurichten und direkt danach steht, Gott, ich will, dass dein Königreich komme und dein Wille geschehe. Und danach kommt unsere Anliegenliste. Und die möchte ich auch gar nicht übergehen. Auch das gehört zu meiner Beziehung zu Gott, dass ich ihm alles bringen darf, was mich beschäftigt. Aber am Anfang steht, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich möchte dir Mut machen. Ich weiß nicht, wo du gerade, was das Gebet angeht, stehst, wie dein Gebetsleben aussieht. Aber ich möchte dir Mut machen, wenn du diese Fülle, diese Tiefe des Gebets erfahren möchtest, blockiere dir Zeiten, geh in die Einsamkeit, richte deine Frequenz auf Gott aus, unterwirf dich ihm. Er ist der König. Und danach kann kommen, was will. Wie immer sich das Gespräch entwickelt, sei es Lobpreis, sei es Fürbitte, sei es meine Anliegen, sei es Schweigen vor Gott, was auch immer. Richte deine Frequenz auf Gott, gib deinen Willen ab und mach seinen Willen zu deinem. Und alles andere im Gebet ergibt sich von ganz alleine. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.